Der Kies knirschte unter den Reifen, als ich den Pickup neben dem Ranger-Posten zum Stehen brachte. Die Scheinwerfer schnitten durch die Dämmerung und beleuchteten die verwitterte Holzfassade des kleinen Gebäudes, das in den kommenden 8 Stunden mein Schutzraum und Arbeitsplatz sein sollte. Der Motor tickte leise, während er abkühlte. Ich griff nach meiner Ausrüstungstasche auf dem Beifahrersitz. Das Herz klopfte leicht, ein vertrauter Mix aus Anspannung und Neugier. Das Gefühl, wenn man eine neue Stelle antritt, irgendwo weit draußen im Nirgendwo. Ein Mann saß bereits auf den vorderen Stufen des Gebäudes, das Klemmbrett auf den Knien. Auch bei schwachem Licht erkannte ich die Müdigkeit in seinem Blick. Die Linien in seinem Gesicht sprachen von unzähligen Nachtschichten. Das musste Mark Allison sein, mein Vorgesetzter. »Pünktlich«, sagte er knapp, ohne aufzusehen, während er auf seine Uhr deutete. »Das zählt hier draußen mehr, als du denkst.« Seine Stimme war ruhig, aber ernst. Ich nickte, sagte nichts weiter und folgte ihm hinein in die Station. Der Innenraum war genau das, was ich erwartet hatte. Schlicht und zweckmäßig. Alte Möbel, eine Heizung, die ein sanftes Brummen von sich gab, und Wände voller Karten. In den Regalen standen Funkgeräte, Taschenlampen, Erste-Hilfe-Kästen und Kisten mit Proviant. Alles ordentlich verstaut, wie man es von einer abgelegenen Außenstation erwarten würde. Mark bewegte sich effizient, fast mechanisch. Er legte eine alte Handfunkgerät auf den Tisch, das aussah, als stamme es aus einem anderen Jahrzehnt. Zuerst der Funk. Die Reichweite ist an manchen Stellen begrenzt, aber meistens funktioniert er, wenn es darauf ankommt. Die Batterie hält ungefähr 12 Stunden, wenn du nicht ständig plapperst. Ich befestigte das Gerät an meinem Gürtel und spürte sein Gewicht. Vertrautes Gefühl, Standardausrüstung. Er reichte mir eine Taschenlampe, ein Notfallset, eine Karte in Klarsichthülle und einen Patrouillenplan auf einem Klemmbrett. Alles war durchdacht vorbereitet. Dabei fiel mir auf, dass Mark jeden Gegenstand zweimal überprüfte, als würde er einem inneren Protokoll folgen. »Deine Route heute Nacht geht über die Hauptstraße durch den Wald und 3 markierte Wanderpfade«, sagte er und zeigte auf die farblich markierten Bereiche der Karte. »Du bleibst auf diesen Wegen. Keine Abkürzungen, keine Abzweigungen, egal wie interessant sie aussehen. Und auf keinen Fall gehst du abseits des Pfads, nur weil du glaubst, etwas gesehen zu haben.« Ich hob den Blick von der Karte. Seine Stimme war plötzlich dunkler geworden. Er sah mir direkt in die Augen. »Es gibt Dinge in diesen Wäldern, Ben. Dinge, die sich nachts zeigen. Meistens lassen sie dich in Ruhe. Aber nicht immer.« Ich schwieg. Innerlich stufte ich seine Worte als Teil des typischen Folklore-Repertoires ein. Jede abgelegene Stelle hatte ihre eigenen Spukgeschichten. Ein willkommenes Ritual, um Neulinge wie mich zu beeindrucken oder einzuschüchtern. Doch Mark schien meinen inneren Kommentar zu spüren. »Ich weiß, wie das klingt«, sagte er ruhig. »Jeder neue Ranger hält das für Unsinn, bis er selbst eins gesehen hat. Deshalb 3 Regeln, die du unter keinen Umständen brichst.« Er hob 3 Finger. »Erstens, du bleibst auf den markierten Wegen. Zweitens, wenn du etwas siehst, das dir falsch vorkommt, ein Geräusch, eine Bewegung, ein Tier, das nicht passt, geh weiter. Bleib nicht stehen, untersuche nichts. Drittens, und das ist die wichtigste Regel von allen, wenn dir jemand begegnet, der nach Hilfe fragt oder nach dem Weg, hilf nicht. Sei höflich, aber gib keine Informationen und folge ihnen niemals.« Die letzte Regel ließ mich stutzen. Ich wusste, dass sich in großen Naturparks immer wieder Menschen verirrten. Verirrte Wanderer, Camper in Panik. Suchaktionen, die Tage dauerten, aber seine Formulierung war beunruhigend. »Menschen fragen regelmäßig nach Hilfe«, sagte ich vorsichtig. »Sie fragen oft«, antwortete Mark. »Ob sie wirklich Menschen sind, das ist eine andere Frage.« Er reichte mir den Schlüssel für das Patrouillenfahrzeug. Als ich ihn entgegennahm, bemerkte ich, dass seine Hand leicht zitterte. Nicht vor Kälte, im Inneren war es warm. sondern vor etwas anderem. Erschöpfung? Oder etwas Tieferes? Funkkontakt alle 2 Stunden. Wenn ich nichts von dir höre, komme ich raus. Und ich meine das wörtlich. Zwing mich nicht dazu, wenn es nicht sein muss. Er griff nach seiner eigenen Ausrüstung und öffnete die Tür. Dort blieb er kurz stehen, die Hand am Türrahmen. Sein Blick war jetzt weich, beinahe väterlich. »Ben«, sagte er, »ich weiß, du hast Erfahrung im Gelände. Und ich weiß, dass das hier für dich wie ein einfacher Job aussieht. Aber in diesen Wäldern sind Leute verschwunden. Nicht verlaufen und 3 Tage später gefunden. Verschwunden. Komplett. Das erzählt dir niemand, weil es dem Tourismus schadet. Aber es passiert. Und es ist echt.« Ich stand auf und nickte, so selbstbewusst ich konnte. »Ich verstehe die Warnungen, Mark. Ehrlich, ich war schon in einsamen Regionen. Hab's mit Bären, Pumas und durchgedrehten Wildcampern zu tun gehabt. Ich komm schon klar.« Mark sah mich lange an, dann zuckte er mit den Schultern. »Vielleicht. Ich hoffe es.« Dann verschwand er hinaus in die Nacht und ich war allein mit den Geräten, den Karten und dem Summen der Heizung. Durch das Fenster beobachtete ich, wie seine Rücklichter im Dunkel der Bäume verschwanden. Ich sah auf das Funkgerät an meinem Gürtel, dann auf die Karte mit der markierten Route. Das Kribbeln in meiner Brust wich langsam einer kühlen Entschlossenheit. Seltsame Tiere, Menschen, die keine sind. Und ein Wald, der Leute verschwinden lässt? Es klang wie Geschichten aus der Spätvorstellung. Ich hatte Schlimmeres erlebt. Dachte ich zumindest. Doch in jener Nacht begann etwas, das meine Vorstellungskraft sprengen sollte, und ich war nicht vorbereitet auf das, was mich erwartete. Die Scheinwerfer des Pickups schnitten durch das schwarze Dickicht des Waldes wie 2 Messer. Ich war nun seit etwa 30 Minuten auf der Patrouille unterwegs. Die markierten Wegpunkte, die Mark mir auf der laminierten Karte gezeigt hatte, hakte ich einer nach dem anderen ab. Bis jetzt war alles ruhig. Nur ich, das Brummen des Motors und die endlose Straße, die sich durch eine dichte Wand aus Kiefern schlängelte. Es war fast schon zu ruhig. Kein Rascheln, kein Heulen, nicht einmal das typische Zirpen von Grillen oder das entfernte Rufen einer Eule. Die Luft war regungslos und die Dunkelheit zwischen den Baumstämmen wirkte dichter, als sie sein sollte. Ich hatte gelernt, dass wahre Stille selten ist, und in der Natur meistens ein Warnzeichen. Als ich eine enge Kurve bei Wegpunkt 7 nahm, bemerkte ich Bewegung auf der rechten Seite. Etwas oder jemand trat aus dem Schatten. Ich trat sofort auf die Bremse. Der Truck kam ruckelnd zum Stehen und die Gestalt trat in das Licht der Scheinwerfer. Es war eine Frau. Vielleicht Mitte 30, schulterlanges braunes Haar, eine helle Jeansjacke, saubere Jeans. Ihre Haltung verriet Erleichterung, als sie auf mein Fenster zueilte, mit einem gehetzten, aber dankbaren Ausdruck im Gesicht. Ich ließ die Scheibe herunter. »Gott sei Dank«, sagte sie atemlos. »Ich bin seit Stunden unterwegs. Ich suche Crystal Lake. Mein Mann ist dort vor 3 Tagen zelten gegangen und ich habe nichts mehr von ihm gehört.« Ich musterte sie unauffällig, während ich das Fahrzeug in den Parkmodus schaltete. Ihre Kleidung war auffallend sauber. Kein Dreck, keine Blätter, keine Feuchtigkeit. Seltsam für jemanden, der sich stundenlang durch den Wald gekämpft haben wollte. Ich zog die Karte hervor und faltete sie über das Lenkrad. Ich suchte den Bereich ab, auf den sie sich bezog. »Crystal Lake?« wiederholte ich. Mein Finger wanderte über die eingezeichneten Seen. »Ich sehe hier nichts mit diesem Namen.« »Bist du sicher, dass ihr in diesem Sektor wart?« Sie biss sich auf die Lippe. »Ich war vor 1 Monat selbst mit ihm dort. Aber ich erinnere mich nicht mehr genau an die Route. Nachts sieht alles gleich aus.« Ihr Blick schweifte nervös umher. Ich schaltete das GPS-Gerät ein und durchsuchte die Datenbank nach einem Gewässer mit dem Namen Crystal Lake. Nichts. Kein Treffer im Umkreis von 50 Meilen. Inzwischen beobachtete mich die Frau, sie hatte sich als Emily Dawson vorgestellt, immer ungeduldiger. Er hätte sich längst melden müssen. sagte sie, während sie nervös von einem Fuß auf den anderen trat. In genau diesem Moment fiel mir etwas auf. Ihr linker Fuß steckte in einem braunen Lederschuh, hochwertig und gepflegt. Der rechte jedoch trug nur eine weiße Socke. Keine Kratzer, kein Dreck. Einfach sauber. Zu sauber. Ich deutete auf ihre Füße. »Wo ist dein anderer Schuh?« Emily schaute kurz nach unten, als hätte sie es selbst gerade erst bemerkt. »Verloren«, sagte sie schnell. »Bin durch einen Bach gelaufen und da ist er mir weggeschwommen.« Ich ließ meinen Blick langsam an ihrer Kleidung entlang gleiten. Keine Feuchtigkeit, kein Matsch, kein einziger Wasserfleck. Ihre Socke war weiß wie frisch aus dem Schrank. Ich klappte die Karte zu und legte sie beiseite. Die erste Ahnung von Unbehagen regte sich in mir. Ein stilles, kaltes Gefühl im Bauch. Aber sie wirkte wirklich besorgt. Ich hatte in meiner Zeit bei der Suche und Rettung viele panische Angehörige erlebt. Und das war es, was mich schließlich zu einem Entschluss brachte. »Ich kann dir Crystal Lake nicht zeigen, weil es diesen Ort hier offenbar nicht gibt«, sagte ich ruhig. »Aber die meisten offiziellen Campingplätze liegen im Bereich der östlichen Pfade. Wenn er irgendwo ist, dann dort.« Ich zeigte vage in die Richtung, achtete aber darauf, keine konkreten Details zu nennen. Marks Worte hallten mir im Kopf nach. »Gib ihnen keine Informationen. Folge ihnen nicht. Bleib höflich, aber distanziert.« »Östliche Pfade«, wiederholte sie mit merkwürdiger Betonung. »Wie weit?« »Ungefähr 2 Meilen diese Straße entlang. Du wirst die Markierungen sehen, aber ehrlich gesagt, du solltest warten, bis es hell wird. Es ist gefährlich, nachts da draußen herumzulaufen.« Dann kam es. Dieses Lächeln. Nicht das dankbare Lächeln einer erleichterten Frau. Auch kein nervöses, gezwungenes Grinsen. Es war zu breit, zu ruhig, fast wissend. »Danke«, sagte sie mit einer Stimme, die nun vollkommen ruhig klang. »Das ist genau das, was ich wissen wollte.« Ohne ein weiteres Wort drehte sie sich um und ging auf die Bäume zu. Ich beobachtete, wie ihr heller Socke im Scheinwerferlicht aufleuchtete, bis sie zwischen den Stämmen verschwand, als wäre sie nie dort gewesen. Ich saß still da. Der Motor lief leise im Leerlauf. Alles an dieser Begegnung fühlte sich falsch an. Nicht nur der fehlende Schuh oder die makellose Kleidung, sondern wie sie reagiert hatte, nachdem ich ihr den Weg beschrieben hatte, als hätte sie genau auf diesen Hinweis gewartet. Marks Stimme kam mir wieder in den Sinn, dieses Mal mit unangenehmer Deutlichkeit. »Wenn dich jemand um Hilfe bittet, hilf nicht. Gib keine Informationen, folge ihnen nicht.« Ich startete den Motor erneut und lenkte den Truck zurück auf die Straße. Aber ich konnte den Rückspiegel nicht aus den Augen lassen. Immer wieder warf ich Blicke hinein, doch der Weg hinter mir blieb leer. Und trotzdem, ich hatte das Gefühl, dass ich nicht mehr allein unterwegs war. Der Pickup rollte langsam weiter durch den Wald. Das Gewicht der Begegnung mit Emily drückte schwer auf meiner Brust. Meine Finger umklammerten das Lenkrad fester als nötig, während ich jeden Schatten am Wegesrand mit misstrauischem Blick verfolgte. Es war still. Nicht die friedliche Art von Stille, sondern die bedrohliche, die in deinen Ohren rauscht, weil sie zu vollkommen ist. Keine Tiere, keine Insekten, nicht einmal das ferne Knacken eines Astes, nur das monotone Brummen des Motors und mein eigenes Atmen. Etwa 1 Stunde war vergangen, seit ich Emily begegnet war. Die Route führte mich nun an Wegpunkt 12 vorbei, einer kleinen Kurve, wo die Bäume besonders nah an den Asphalt rückten. Als die Scheinwerfer über die Schulter des Weges strichen, bemerkte ich es. Ein einzelner brauner Schuh, ordentlich platziert mitten auf dem Schotterstreifen neben dem Asphalt. Ich trat sofort auf die Bremse. Der Truck kam zum Stillstand und ich starrte auf das Objekt. Es war kein zufälliger Fund. Kein verlorener Wanderschuh, wie man ihn manchmal nach einem hektischen Aufbruch findet. Dieser Schuh war absichtlich dorthin gelegt worden. Zu exakt, zu aufgeräumt. Ich ließ den Motor laufen, griff nach der Taschenlampe und stieg vorsichtig aus. Die kalte Luft schlug mir entgegen und das Summen des Motors wirkte plötzlich fehl am Platz in dieser leblosen Dunkelheit. Ich richtete den Lichtstrahl auf den Schuh. Hochwertiges Leder, ein niedriger Absatz, kaum Gebrauchsspuren. Es war identisch mit dem linken Schuh, den Emily getragen hatte. Der rechte Schuh, der angeblich im Bach verschwunden war. Nur war dieser Schuh völlig trocken. Kein Schmutz an der Sohle, kein Wasserfleck, nicht einmal ein Kratzer. Und das mitten im Wald, auf einem steinigen Pfad. Ich ging in die Hocke und untersuchte ihn genauer. Die Platzierung war kein Zufall. Er war mit Bedacht dort abgelegt worden. Vielleicht um gefunden zu werden. Oder um mich zu verwirren. Ich griff nach meinem Funkgerät.
Basis, hier ist Ben. Ich habe einen möglichen Fund. Vielleicht Beweisstück im Zusammenhang mit der Frau von vorhin.
Nur Rauschen. Ein paar Wortfetzen. Vielleicht Marks Stimme. Aber nichts Verständliches.
Ich überprüfte die Frequenz, versuchte es erneut. Wieder nur statisches Knacken. Die Verbindung war tot. Ich schaltete mein GPS ein und markierte den Standort. Die Koordinaten wurden klar angezeigt, der Empfang war stabil. Seltsam, dass der Funk trotzdem streikte. Ich holte die Kamera aus der Tasche und fotografierte den Schuh aus mehreren Winkeln. Dann nahm ich einen Beweisbeutel aus dem Notfallkit, verstaute den Schuh sorgfältig darin und legte ihn auf den Beifahrersitz. Als ich wieder einstieg und die Tür schloss, fiel mir auf, dass sich etwas verändert hatte. Der Wald wirkte angespannt, als ob er mich beobachtete. Kein Windhauch bewegte die Zweige, kein Rascheln im Unterholz. Ich fuhr weiter, aber der Gedanke ließ mich nicht los. Warum war der Schuh dort gewesen? Und vor allem, Sir, wer hatte ihn dorthin gelegt? Etwa 20 Minuten später war die Stille so drückend, dass ich mir selbst vorkam wie ein Fremdkörper in einem Raum, in dem ich nicht willkommen war. Ich versuchte erneut, Mark zu erreichen, aber das Funkgerät blieb stumm. Nur gelegentlich ein Bruchstück seiner Stimme, Wörter wie »nicht« oder »zurück«, aber nie ein ganzer Satz. Je weiter ich fuhr, desto mehr nagte die Unsicherheit an mir. Ich hatte die wichtigste Regel gebrochen. Ich hatte jemandem geholfen. Und nun saß ein Schuh, ein perfekt platzierter Köder, auf dem Sitz neben mir. Jeder Kilometer ließ mich mehr an meiner Entscheidung zweifeln. Ich warf einen Blick auf den Beifahrersitz. Der Schuh lag still in seiner Plastiktüte. Und trotzdem wirkte er wie ein lebendiges Zeichen. Eine Erinnerung daran, dass ich die Einladung angenommen hatte. Eine Einladung in einen Wald, der seine Gäste nicht ohne Preis gehen ließ. Ich fuhr weiter, aber der Gedanke wuchs in mir. Ich hatte etwas aktiviert. Und jetzt bewegte sich der Wald. Nicht mit Wind, nicht mit Lauten, sondern mit Absicht. Die Scheinwerfer meines Pickups schnitten durch die Dunkelheit wie ein Skalpell durch altes Fleisch. Ich war nun seit fast 2 Stunden auf Patrouille, doch jeder Meilenstein fühlte sich länger an als der vorherige. Die Einsamkeit, die mir zu Beginn noch wie ein willkommener Begleiter erschienen war, hatte sich in eine bedrückende Präsenz verwandelt. Die Geräusche des Waldes, selbst die kleinsten, waren vollkommen verstummt. Kein Zirpen, kein Knacken, nur Stille. Die Lampe meines Funkgeräts blinkte sporadisch, als wolle es mich daran erinnern, dass Mark irgendwo da draußen war und dass ich allein war. Seit meinem Fund des Schuhs hatte sich etwas verändert. Der Wald war nicht mehr derselbe, nicht für mich. Oder vielleicht war er es nie gewesen und ich hatte es nur nicht bemerkt. Ich fuhr langsamer, als ich bei Wegpunkt 12 erneut eine Biegung nahm. Meine Hände lagen angespannt auf dem Lenkrad, die Augen tasteten das Unterholz ab. Und dann Bewegung. Zuerst dachte ich, es sei ein Reh, ein ganz gewöhnliches Waldtier, das in der Nähe des Pfades graste. Es stand halb hinter einem Baum, kaum sichtbar. Ich nahm den Fuß vom Gaspedal und ließ den Truck ausrollen. Tiere in dieser Gegend waren nichts Ungewöhnliches und ich hatte gelernt, ihnen Raum zu lassen. Doch als ich näher kam, fror mir das Blut in den Adern. Das Tier stand zu still. Keine Ohrzuckung, kein Schwanzwackeln. Es war, als hätte man eine Skulptur zwischen die Bäume gestellt. Dann fielen mir die Beine auf. Viel zu lang, zu dünn. Und die Gelenke. Sie bogen sich in die falsche Richtung. Ellenbogen, die nach hinten zeigten. Knie, die zur Seite abknickten. Ich konnte den Blick nicht abwenden. Ich brachte das Fahrzeug auf etwa 15 Fuß heran. Das Licht der Scheinwerfer traf das Wesen nun voll und ich konnte es richtig sehen. Was ich für ein Reh gehalten hatte, war etwas ganz anderes. Der Körper war zu schmal, zu hoch gebaut. Die Beine wirkten, als hätte jemand versucht, sie zu verlängern, ohne zu wissen, wie Gelenke funktionieren. Und dann hob es den Kopf, nicht ruckartig, sondern in einer langen, gleichmäßigen Bewegung, fast wie eine Schlange, die sich aufrichtet. Der Hals dehnte sich nach oben, weit über das Maß eines gewöhnlichen Tieres hinaus. Der Kopf schwebte nun mindestens 8 Fuß über dem Boden, schwankte leicht von einer Seite zur anderen, als wolle das Ding meinen Geruch aufnehmen. Und dann sah ich das Gesicht. Keine Schnauze, keine Nase. Nur ein kreisrundes, schwarzes Maul, das sich langsam öffnete, wie der Schlund eines Lampreys. Innen, Reihen von Zähnen. Menschlichen Zähnen. Nicht flach wie bei einem Pflanzenfresser, sondern scharf, unregelmäßig, glänzend. Als hätte jemand Gebisse aus verschiedenen Spezies zusammengefügt und ihnen eine neue, grausame Anordnung gegeben. Seine Augen, falls man sie so nennen konnte, reflektierten meine Scheinwerfer wie 2 nasse Spiegel. Kein erkennbarer Ausdruck. Nur ein starrer Blick, der sich direkt in meine Seele zu bohren schien. Die Iris pulsierte, wechselte Farben. Braun, grün, grau. Und dann ein undefinierbares Flackern, das wie flüssiges Licht wirkte. Ich erinnerte mich an Marks Worte. Nicht dir. Zu hoch. Gelenke falsch. Gesichter. Nicht echt. Das war es. Es war kein Reh. Es war ein Nicht-Dir. Kein Mythos. Kein lokales Märchen. Etwas, das sich den Anschein eines Tieres geliehen hatte und kläglich daran gescheitert war. Mein Körper wollte fliehen, wollte in Panik das Gaspedal durchdrücken. Aber Marks Stimme war wieder in meinem Kopf. Wenn du etwas siehst, das falsch ist, nicht stehen bleiben. Nicht neugierig werden. Weitergehen. Ich drückte das Gaspedal sanft nach unten. Kein abruptes Anfahren, kein hektisches Entkommen, nur langsam weiterfahren, ruhig bleiben. Tun, als wäre alles normal. Das Wesen drehte den Kopf mit einer Bewegung, die jeder Biomechanik widersprach. Es folgte mir mit den Augen. Der Kopf bewegte sich unabhängig vom Rest des Körpers, ohne dass auch nur ein Muskel zuckte. Der Mund stand immer noch offen. Etwas bewegte sich darin, eine Zunge vielleicht, oder etwas anderes, das ich nicht benennen wollte. Ich fuhr an ihm vorbei, langsam, mit einem Puls, der gegen meine Schläfen hämmerte. Als ich auf Höhe des Wesens war, blieb es stehen, rührte sich nicht. Die Augen fixierten mich weiterhin, der Körper reglos wie eine Statue. Im Rückspiegel sah ich, wie es schließlich auf die Straße trat. Es stellte sich in die Mitte des Asphalts. Genau dorthin, wo mein Truck vor einer Minute gestanden hatte. Die Umrisse waren noch lange sichtbar. Zu lange. Selbst als ich die nächste Biegung nahm, konnte ich seinen Umriss sehen und seine Augen, immer noch auf mich gerichtet. Ich zwang mich, nach vorn zu sehen. Nur der Weg zählte jetzt. Keine Rückblicke, kein Anhalten, kein Denken. Aber ich wusste, ich war nicht mehr auf einer gewöhnlichen Patrouille. Ich war in etwas hineingeraten, das mich beobachtete. Etwas, das wusste, wie Menschen reagieren. Ich fuhr schneller, als es die enge, kurvige Straße eigentlich erlaubte. Der Wald auf beiden Seiten war nun nicht mehr einfach nur dunkel. Er war feindlich. Jeder Baum schien zu nah zu stehen. Jede Lücke zwischen den Ästen zu tief, zu schwarz. Ich wagte nicht, in den Rückspiegel zu sehen, auch wenn mir der Impuls ständig in die Glieder fuhr. Ich wusste, was dort stehen würde. Das Wesen mit dem zu langen Hals, den falschen Zähnen und den spiegelnden Augen. Es wartete. Nach weiteren 10 Minuten auf der Patrouillenroute nahm ich das Funkgerät vom Gürtel. Meine Hände zitterten, als ich die Sprechertaste drückte. »Basis, hier ist Ben. Ich hatte eine Sichtung. Ich wiederhole. Ich hatte eine Sichtung in der Nähe von Wegpunkt 12. Mark, bitte komm!« Ein Knistern folgte. Dann Schweigen. Ich wiederholte meinen Ruf. Wieder nur statisches Rauschen, durchzogen von kaum verständlichen Fragmenten. »Nicht. Zurück. Sofort.« Die Stimme war eindeutig Marks. Aber seine Worte kamen nur bruchstückhaft durch, als würde der Wald selbst die Frequenz verzerren, um mich zu isolieren. Ich versuchte es noch einmal, diesmal mit festerer Stimme, als würde Entschlossenheit dem Funkgerät helfen, eine Verbindung herzustellen. »Mark, ich habe das Ding gesehen, das nicht dir. Es hat mich gesehen, es stand direkt auf der Straße.« Diesmal folgte eine kurze Pause, dann ein schwaches, kaum hörbares: »Halte dich an die Route. Nicht reagieren.« Ich schluckte trocken. Mein Herz raste. Ich legte das Gerät zurück an den Gürtel und griff unwillkürlich nach dem Beweisbeutel auf dem Beifahrersitz. Der Schuh lag darin, sauber wie zuvor, unberührt. Und doch hatte ich nun das Gefühl, als würde von ihm eine Präsenz ausgehen. Nicht von dem Material selbst, sondern von der Bedeutung. Er war eine Einladung gewesen, und ich hatte sie angenommen. Jede Faser in mir wollte anhalten, aussteigen, weglaufen, aber ich hatte keine Richtung, kein Ziel, keinen sicheren Ort. Die Straße vor mir war das Einzige, was mir blieb. Ich dachte über Marks Warnungen nach, über das, was er gesagt hatte, bevor ich aufgebrochen war. Bleib auf den markierten Wegen. Ignoriere alles, was falsch wirkt. Gib niemandem Auskunft, der um Hilfe bittet. Ich hatte die dritte Regel gebrochen, und nun war ich markiert. Eine Viertelstunde später schien der Wald sich verändert zu haben. Die Äste wirkten nicht mehr wie zufällig gewachsene Formationen, sondern wie Absicht, wie Blicke. Der Wind hatte ganz aufgehört. Die Temperatur war gefallen, aber mein Rücken war schweißnass. Dann, plötzlich, Leben im Funkgerät. Es knackte, dann kam Marks Stimme klarer durch als je zuvor. »Ben, melde dich. Bist du noch auf der Route?« Ich griff sofort danach. »Ich bin noch unterwegs. Ich habe den Schuh gefunden, dann das Wesen gesehen. Es hat mich beobachtet. Es steht vielleicht immer noch dort.« Stille. Dann sagte Mark mit erschütternd ernster Stimme: »Du hast ihr geholfen, oder?« Ich stockte. »Ich habe ihr den Weg gezeigt. Ich dachte, sie war echt.« »Sie war es nicht«, sagte er. »Ben, du bist markiert. Diese Dinger testen uns. Wenn du ihnen Informationen gibst, öffnen sich Wege, die nicht existieren sollten.« Mir wurde übel. Der Schuh. War er exakt platziert? Sauber? Unberührt? »Ja«, flüsterte ich. »Dann bist du in der nächsten Phase. Sie beobachten dich jetzt. Und wenn du weiter in die Tiefe gehst, schicken sie mehr.« Ich sah aus dem Fenster. Die Bäume standen still wie Statuen, aber ich konnte schwören, dass etwas zwischen ihnen lauerte. »Was soll ich tun?«, fragte ich. »Fahr weiter«, sagte Mark. »Fahr zurück zur Station. Vergiss den Rest der Route. Und vor allem, halte nicht an. Nicht, wenn du etwas siehst, nicht, wenn du Geräusche hörst und nicht, wenn jemand ruft.« Ich nickte, obwohl er mich nicht sehen konnte. Dann legte ich das Funkgerät weg und konzentrierte mich auf die Straße. Etwas war jetzt ganz sicher. Ich war nicht mehr auf Patrouille. Ich war in einem Spiel gefangen, das ich nicht verstand, und die Regeln hatte ich schon gebrochen. Die Straße zurück zur Station wirkte länger als zuvor. Obwohl ich sie eben noch in entgegengesetzter Richtung befahren hatte, schien jeder Abschnitt ein wenig fremder, ein wenig verzerrter zu sein. Bäume standen an Stellen, wo ich mir sicher war, dass vorher Lichtungen gewesen waren. Einige Kurven wirkten schärfer, andere flacher, als hätte sich die Landschaft selbst ein wenig verschoben. Trotzdem hielt ich den Truck auf Kurs. Meine Hände umklammerten das Lenkrad, meine Augen scannten unaufhörlich den Weg vor mir. Die Scheinwerfer schnitten durch die Finsternis, aber es war, als würden sie weniger Licht erzeugen, als sie sollten, als ob die Dunkelheit selbst dagegen hielt. Dann, endlich, die vertrauten Umrisse der Rangerstation tauchten zwischen den Bäumen auf. Die gelbliche Außenlampe über der Eingangstür war wie ein Leuchtfeuer in einer See aus Schwärze. Ich fuhr auf den Schotterparkplatz, stellte den Motor ab und ließ mich schwer in den Sitz zurücksinken. Mein ganzer Körper war angespannt. Schweiß klebte mein Hemd an den Rücken. Ich griff nach dem Beweisbeutel mit dem Schuh, nahm die Taschenlampe zur Hand und stieg aus. Der kalte Nachthauch war sofort wieder da. Feucht und seltsam geruchlos, als würde der Wald jeden natürlichen Duft verschlucken. Ich war vielleicht 10 Schritte vom Truck entfernt, als ich es sah. Eine Bewegung, kaum mehr als ein Schatten an der Ecke des Gebäudes. Ich hob die Taschenlampe. Der Lichtstrahl erfasste die Gestalt einer Frau, die reglos am Rand des Lichtkreises stand. Emily. Gleiche Kleidung, gleiche schulterlangen Haare, der gleiche nervöse Ausdruck. Oder vielmehr die perfekte Kopie davon. Oh, Gott sei Dank, sagte sie und trat langsam aus dem Schatten. Ich warte hier schon seit über einer Stunde. Ich finde diesen See einfach nicht. Crystal Lake. Ich dachte, du hättest vielleicht noch eine Karte oder einen Hinweis. Die Worte prallten an mir ab wie Hagel. Mein Herz raste. Sie war wieder da. Oder hatte sie nie den Wald verlassen? Ich richtete die Taschenlampe direkt auf ihr Gesicht. Was machst du hier? Fragte ich ruhig, aber mit aller Entschlossenheit, die ich aufbringen konnte. Ich habe dir den Weg gezeigt. Warum bist du nicht gegangen? Ein kurzes Zögern. Ihre Miene flackerte, als müsste sie sich an den nächsten Satz erinnern. Ich habe mich verlaufen. Die Wege sehen alle gleich aus. Ich bin zurück zur Straße gelaufen und habe Licht gesehen. Ich wich einen Schritt zurück. Das hier steht auf keiner Karte. Diese Station ist nicht öffentlich verzeichnet. Wie hast du sie gefunden? Noch ein Zögern. Ihre Augen wirkten nun weniger besorgt, dafür fokussierter. Ich habe es gesehen, das Licht, und ich dachte... Ich ließ den Lichtkegel nach unten gleiten, richtete ihn auf ihre Füße, und meine Kehle zog sich zusammen. Keine Schuhe, keine Socken. Nichts. Nur 2 nackte, blasse Füße. Makellos. Keine Schnitte, keine Blasen, kein Schmutz. Und das, obwohl sie angeblich seit Stunden durch den Wald gelaufen war. Ich griff nach meinem Dienstwaffenholster, löste das Sicherungsband und zog die Pistole mit ruhiger, geübter Bewegung. »Setz dich auf den Boden«, sagte ich mit fester Stimme. Sie sah mich an. Kein Erschrecken. Keine Angst. Kein Zögern. Nur ein langsames, geradezu elegantes Herabsinken auf den Schotter. Sie setzte sich mit gekreuzten Beinen, legte die Hände in den Schoß und sah mich ruhig an. »So ist es besser«, sagte sie leise. Ihre Stimme hatte sich verändert. Kein Flehen, keine Nervosität mehr, nur eine seltsame Gelassenheit. Ich spürte, wie sich mein Nacken verspannte. Ein echter Mensch würde zittern, Fragen stellen, weinen. Doch Emily, oder was immer das war, verhielt sich, als wäre alles ein Experiment. Ich griff nach dem Funkgerät an meinem Gürtel. »Basis, hier ist Ben. Ich habe die Frau wieder aufgefunden. Sie ist an der Station. Ihr Verhalten passt nicht zu dem, was sie vorgibt. Ich glaube, wir haben es mit einem von diesen Dingen zu tun.« Marks Stimme kam sofort. Klar, deutlich und voller Anspannung. »Bleib ruhig. Halte Abstand. Wenn es das ist, was ich denke, dann testet es dich. Sieh zu, dass du nicht die Initiative verlierst.« Ich hielt die Taschenlampe auf Emilys Gesicht gerichtet. Ihre Augen reflektierten das Licht leicht zu stark, zu gleichmäßig. Wie bei einem Tier oder wie bei etwas, das genau weiß, wie viel Blinzeln normal wirkt und es ein wenig zu perfekt kopiert. »Warum hast du keine Schuhe?«, fragte ich.
Sie sah kurz nach unten, als hätte sie es zum ersten Mal bemerkt. Dann wieder zu mir. Verloren. Das Gelände war schwieriger als erwartet. Die gleiche Lüge wie zuvor, aber diesmal schlechter vorgetragen. Ich senkte den Blick für einen Moment, um das Funkgerät zu justieren, um Marks Position abzufragen. »Wie lange brauchst du noch?« »Etwa 20 Minuten«, antwortete er sofort. »Bleib wachsam. Lass sie nicht aus den Augen. Und wenn sie sich bewegt, folge ihr nicht.« Als ich wieder aufsah, war der Platz vor mir leer. Sie war verschwunden. Keine Bewegung. Kein Geräusch. Keine Spur. Nur das Geräusch meines Atems und der Taschenlampenstrahl, der jetzt ins Leere zeigte. Ich drehte mich langsam im Kreis, hielt die Waffe bereit, das Licht in alle Richtungen tastend. Und dann sah ich es. Auf den Stufen zur Rangerstation, dort, wo ich gleich wieder hineingehen wollte, standen zwei Schuhe. Braune Lederschuhe, perfekt nebeneinander. Sauber, poliert. Der eine war der Schuh, den ich eingesammelt und im Beweisbeutel verstaut hatte. Der andere war identisch. Der fehlende rechte Schuh. Der Beutel im Truck war leer. Sie hatte ihn geholt. Irgendwie. Und nun standen beide Schuhe dort, wo ich sie nicht übersehen konnte. Ich funkte wieder. Mark, sie ist weg. Aber die Schuhe sind zurück. Beide. Rauschen. Dann Marks Stimme, schwer atmend. Fass sie nicht an. Bleib, wo du bist. Ich bin gleich da. Und Ben, was auch passiert, verlass das Licht nicht. Ich hob die Waffe erneut, stellte mich mit dem Rücken zur Stationstür und wartete. Der Wald hatte sich nicht bewegt, aber ich wusste, dass er zuhörte. Und ich wusste, dass es noch nicht vorbei war. Nicht annähernd. Die Minuten dehnten sich, wurden lang wie Seile, die sich um meine Gedanken schlangen. Ich stand mit der Waffe im Anschlag, die Taschenlampe auf den Ort gerichtet, an dem Emily gesessen hatte. Der Schotter dort war unberührt. Keine Abdrücke, kein Abdruck eines Knies, nicht einmal eine Störung in der Struktur des Bodens. Es war, als hätte dort nie jemand gesessen. Aber das stimmte nicht. Ich hatte sie gesehen. Ich hatte mit ihr gesprochen. Ich hatte ihr die Waffe gezeigt. Und nun? Nichts. Die beiden Schuhe auf der untersten Stufe der Station wirkten, als hätte sie jemand mit Lineal und Wasserwaage ausgerichtet. Identisch. Makellos. Ohne ein Staubkorn. Ohne ein Geräusch hatte sie das getan, aus dem Beutel geholt, den ich selbst versiegelt hatte, und den zweiten Schuh daneben gestellt, während ich direkt vor ihr gestanden hatte. Ich wagte es nicht, die Schuhe zu berühren. Mark hatte es deutlich gesagt. Ich hatte bereits genug falsch gemacht. Stattdessen ging ich in einem engen Halbkreis um die Station, immer mit der Waffe im Anschlag. Jeder Schatten am Rand des Lichtkreises erschien mir wie eine potenzielle Bedrohung. Ich hörte nichts außer meinem eigenen Atem, der in der kalten Luft kleine Wölkchen bildete, und dem leisen Ticken meines Funkgeräts. Ich wollte gerade in Richtung des Waldrandes vorrücken, als das Funkgerät erneut rauschte. »Ben, hier ist Mark. Ich bin in 5 Minuten da. Was ist dein Status?« Ich drückte die Sprechtaste. »Ich habe die Schuhe vor der Tür gefunden, beide. Sie hat den, den ich eingesammelt hatte, wieder aus dem Beutel geholt. Ich weiß nicht wie. Sie ist verschwunden. Kein Geräusch. Keine Bewegung. Einfach weg.« Mark schwieg einen Moment. Dann kam seine Stimme, hart und entschlossen. »Berühre nichts. Bleib in Sichtweite der Station. Geh nicht in den Wald. Das ist ihre Taktik. Sie verwirren, zerstreuen, locken. Es ist ein Muster.« Ich senkte das Funkgerät. Muster. Ja, das war es. Ein Muster aus Täuschung und Bewegung, aus plötzlicher Nähe und noch plötzerem Verschwinden. Und ich war darin gefangen. Ich hörte nichts. Kein Knacken, kein Rascheln, kein entferntes Rufen. Nur Stille. Doch genau das war das Problem. Stille war hier kein Mangel an Klang. Sie war ein aktives Werkzeug. Ein Nebel aus Schweigen, in dem sich Dinge bewegten, ohne Spuren zu hinterlassen. Die Taschenlampe wanderte über das Umfeld. Ich prüfte den Waldrand, den Parkplatz, das Dach der Station. Nichts. Ich versuchte, meine Atmung zu beruhigen, doch jeder Gedanke kreiste um diese eine Frage. Wo war sie hin? Und warum die Schuhe? Die Schuhe. Sie waren der Schlüssel, ein Köder und ein Werkzeug. Mark hatte von räumlicher Verzerrung gesprochen, von Dingen, die sich bewegten, wenn man ihnen zu viel Aufmerksamkeit schenkte. Ich betrachtete sie erneut, und da fiel es mir auf, die Position. Sie standen exakt dort, wo man sie sehen musste, wenn man die Treppen zur Station hinaufstieg. Als wollten sie mich dazu bringen, näher zu treten. Als wollten sie mich in Bewegung versetzen. Und genau das war es, was diese Dinge wollten. Bewegung. Entscheidungen. Reaktionen. Ich blieb, wo ich war. Dann ein leises Geräusch hinter mir. Ich wirbelte herum, die Taschenlampe zischte durch die Dunkelheit und fing nur den Truck ein. Leer. Tür geschlossen. Keine Bewegung. Kein Schatten. Wieder ein Geräusch, diesmal seitlich. Ein Ast, der zu brechen schien. Oder nicht? Vielleicht war es nur mein Puls, der mir etwas vorgaukelte. Ich schwenkte das Licht langsam, gleichmäßig. Die Schatten tanzten. Dann eine Bewegung. Ganz am Rand des Sichtfelds. Etwas, das zu groß war für ein Tier, aber zu leise für einen Menschen. Ich drehte mich sofort in die Richtung, doch da war nur Dunkelheit. Ich hob das Funkgerät. Mark, ich glaube, ich bin nicht allein. Ein Moment des Rauschens. Dann ruhig bleiben. Wenn du jetzt reagierst, gibst du ihnen, was sie brauchen. Sie wollen, dass du die Station verlässt. Bleib, wo du bist. Ich senkte die Hand. Und dann, wie aus dem Nichts, brach ein einzelner Ton durch die Nacht. Ein leises, dumpfes Pochen, wie ein Herzschlag. Es kam aus dem Wald. Regelmäßig. Ruhig. Fast wie ein Trommelschlag. Ich stand da wie erstarrt. Die Schuhe. Das Verschwinden. Die Bewegung. Und jetzt das Geräusch. Ich wusste plötzlich, was es war. Ein Signal, ein Ruf. Nicht für mich, sondern für das, was als nächstes kommen würde. Ich blickte noch einmal zu den Schuhen auf der Treppe. Ihre makellose Ausrichtung, ihr Zustand. Sie waren mehr als nur Kleidung. Sie waren wie ein Schild. Ein Zeichen. Hier war sie. Oder vielleicht, hier kommt sie wieder. Ich drehte mich langsam um. Und da war sie. Emily stand am Rand des Lichtkreises, nackt, regungslos, ihr Gesicht ausdruckslos, leer, wie eine schlecht geschnitzte Maske. Sie bewegte sich nicht, atmete nicht sichtbar. Und dennoch wusste ich, sie sah mich. Ich hob die Waffe, doch ich drückte nicht ab, denn sie verschwand erneut, nicht laufend, nicht fliehend. Sie verblasste einfach, wie ein Nebel, der sich in Luft auflöst. Zurück blieben nur das dumpfe Pochen aus dem Wald und die Schuhe auf der Treppe. Ich hatte mich keinen einzigen Schritt von der Station entfernt, und dennoch fühlte es sich an, als hätte ich bereits eine Grenze überschritten. Etwas hatte sich verschoben. Nicht physisch, sondern auf einer tieferen Ebene. Die Welt, in der ich mich befand, war dieselbe wie vor Stunden, und doch war sie anders. Als hätte der Wald ein Auge auf mich geworfen und nun entschieden, das Spiel zu verändern. Mark war noch immer nicht eingetroffen. Das Funkgerät rauschte gelegentlich, einzelne Silben seiner Stimme flackerten hindurch, aber kein vollständiger Satz erreichte mich. Ich war allein. Und irgendetwas wartete da draußen. Nicht mit Ungeduld, sondern mit Gewissheit. Ich wusste nicht, warum ich es tat. Vielleicht war es der Druck, das Gefühl, beobachtet zu werden. Vielleicht war es die Angst, wieder etwas zu verpassen oder zu spät zu handeln. Jedenfalls ging ich los. Nur ein paar Schritte.
nur kurz vom Licht entfernt, um die unmittelbare Umgebung zu überprüfen. Die Schuhe ließ ich hinter mir, wie zwei Wächter, die nun über das leere Treppenhaus wachten. Ich umrundete die Station, Taschenlampe und Waffe im Anschlag. Hinter dem Gebäude befand sich ein kleiner Pfad, den ich von meiner Einweisung her kannte. Ein schmaler Verbindungsweg zur Hauptpatrouillenroute. Ich hatte ihn am Vortag während des Trainings begangen. Damals war er klar markiert, gesäumt von Wegweisern aus Holz, von kleinen Reflektoren in den Bäumen. Jetzt sah ich nichts davon. Kein Schild, kein reflektierendes Licht. Nur ein Pfad, der sich seltsam fremd anfühlte, obwohl ich ihn kennen sollte. Ich ging ein paar Schritte weiter, nur bis zur ersten Kurve. Und dann noch ein paar. Immer in dem festen Willen, gleich wieder umzudrehen. Nur ein kurzer Kontrollgang. Doch je weiter ich ging, desto weniger stimmte etwas. Die Kurve, die ich erwartete, kam nicht. Stattdessen verzweigte sich der Pfad nach rechts, obwohl er geradeaus hätte weiterführen sollen. Ich blieb stehen, richtete den Lichtkegel umher. Nichts stimmte mit meiner Erinnerung überein. Ich zog das GPS-Gerät hervor. Es zeigte meinen Standort an, aber die Zahlen flackerten. Zuerst war ich laut Anzeige 50 Meter nordöstlich der Station, dann ein Viertelmeile südwestlich, dann wieder zurück. Der Empfang schwankte zwischen stark und nicht vorhanden. Die Karte drehte sich auf dem Bildschirm, als würde sie selbst nicht wissen, wo sie war. Ich versuchte, meine Schritte zurückzuverfolgen, aber der Weg hinter mir war nicht mehr der gleiche. Die Rinde der Bäume sah anders aus, die Luft schien dichter. Und dort, wo eben noch ein Pfad war, war jetzt nur noch unberührtes Unterholz. Panik versuchte, sich an die Ränder meines Verstandes zu klammern, aber ich zwang mich zur Ruhe. Ich war nicht weit von der Station entfernt. Vielleicht 200 Meter. Vielleicht weniger. Ich musste nur zurück. Nur umkehren. Ich tat genau das. Drehte mich um. Suchte nach etwas, das mir bekannt vorkam. Doch der Pfad führte nicht zurück. Er bog nach links ab, dann nach rechts. Die Station war nicht zu sehen. Auch kein Licht. Nur Schatten und Bäume. Und zwischen den Bäumen etwas anderes. Ich konnte es nicht sehen, aber ich fühlte es. Dieses Wissen, dass ich beobachtet wurde, nicht von einem Tier, nicht von einem Menschen, sondern von etwas, das wartete, bis ich einen Fehler machte. Ich hob das Funkgerät. »Mark, ich bin draußen. Ich glaube, ich habe mich verlaufen. Der Pfad stimmt nicht mehr. Die GPS-Daten sind fehlerhaft. Ich brach ab. Denn ich hörte etwas. Keine Antwort über Funk, sondern etwas links von mir. Ein leises Knacken, gefolgt von einem weiteren. Schwerere Schritte diesmal. Nicht hastig, ruhig, geplant. Ich wirbelte herum und leuchtete mit der Taschenlampe in die Richtung. Bäume, nichts weiter. Aber die Geräusche blieben. Immer ein Stück weiter. Immer außerhalb meines Sichtfelds, als würde mich jemand umkreisen oder mehrere. Ich griff fester nach der Waffe. Mein Herz schlug nun so laut, dass ich fast nichts anderes mehr hören konnte. Die Dunkelheit fühlte sich lebendig an und ich mittendrin. Kein Wegweiser, keine Karte, kein Verlass auf Technik. Die Realität schien sich zu falten, zu verformen. Ich ging zurück. Oder zumindest dachte ich das. Aber die Bäume waren andere. Ich kannte sie nicht. Es gab keine Landmarke, kein vertrautes Muster. Nur Schatten, die flackerten wie Reflexionen auf Wasser. Ich zwang mich, stehen zu bleiben. Die Stille war wieder da. Vollkommen. Als hätte der Wald den Atem angehalten. Ich dachte daran, wie viele Menschen verschwunden waren, wie viele nie zurückgekommen waren. Nicht verlaufen, nicht verletzt, sondern verschluckt. »Mark«, flüsterte ich ins Funkgerät, »ich glaube, ich bin nicht mehr im Wald, nicht in unserem Wald.« Und im selben Moment wurde mir klar, ich war nicht verloren,
Ich war umgeleitet worden, nicht vom Weg abgekommen, sondern geführt worden.
Und jetzt stand ich mittendrin, in einem Labyrinth aus Schatten, das nicht auf Karten verzeichnet war und das auch niemand zurückzeichnete, denn wer hier hineinging, kam selten wieder heraus.
Ich stand auf einem fremden Pfad in einem bekannten Wald, der sich nicht mehr an die Regeln der Wirklichkeit zu halten schien. Die Luft war so still, dass mein eigener Atem wie ein störendes Geräusch klang. Jeder meiner Schritte verursachte ein Knistern auf dem trockenen Laub, das weit über das hinaus hallte, was es sollte, als ob der Wald selbst horchte. Das GPS blinkte nun nur noch ein rotes X. Keine Koordinaten, kein Standort. Nur die hilflose Anzeige eines Geräts, das längst den Kontakt zur Welt verloren hatte. Ich hatte versucht, mich nicht in Panik zu verlieren, hatte langsam, methodisch die Richtung gewechselt. Doch alles um mich herum war wie fließender Nebel, sich verändernd, verschiebend, ohne festen Bezugspunkt. Die vertrauten Landmarken, die ich tags zuvor beim Training gesehen hatte, waren verschwunden. Stattdessen standen da neue Bäume, zu eng, zu verdreht, mit Rinden wie alte, faltige Haut. Und dann ein Motorengeräusch. Weit entfernt, doch eindeutig. Das Aufheulen eines Motors, das Knacken von Ästen unter schweren Reifen. Licht brach durch das Dickicht. Ich hob instinktiv die Taschenlampe und winkte. Der Lichtkegel flackerte, wurde vom Geäst verschluckt, aber ich hoffte, dass es reichen würde. Dann hörte ich Marks Stimme, laut und eindeutig.
»Ben, runter! Sofort in Deckung!«
Ich gehorchte, ohne zu zögern, ließ mich zwischen zwei Wurzeln fallen, die sich wie Finger über den Boden zogen. Mein Herz hämmerte. Mein ganzer Körper war angespannt. Und dann hörte ich es. Schritte. Nicht laufend. Nicht hektisch. Sondern groß. Schwer. Langsam. Ich hob die Taschenlampe und richtete sie auf das Geräusch. Zwischen zwei massiven Baumstämmen trat etwas hervor, das mich jede Luft aus der Lunge presste. Ein zweites Nicht-Dir, aber noch grotesker als das erste. Es war größer. Sicher über 10 Fuß hoch. Es bewegte sich auf 6 Beinen, die in 2 Reihen angeordnet waren. Jede Extremität war anders geformt. Einige Gelenke gingen nach vorn, andere nach hinten. Einige bogen sich zur Seite wie bei einem Insekt. Der Körper war dürr, aber muskulös, bedeckt mit einer Mischung aus Tierhaut und etwas, das wie fahle Menschenhaut wirkte. Sein Kopf war langgezogen, wie ein geplatzter Schlauch, und er bewegte sich mit der Geschmeidigkeit einer Schlange. Als er mich entdeckte, drehte er sich fast mühelos in meine Richtung. Der Kopf begann sich zu spalten, mittig, wie von einem unsichtbaren Schnittmesser geöffnet. Es entstanden 3 Mäuler, kreisförmig angeordnet, die sich gleichzeitig öffneten und jeweils unterschiedliche Zähne zeigten. Die einen menschlich, die anderen gezackt wie Haifischzähne, wieder andere flach wie Knochenplatten. Ein Geräusch drang aus dem Inneren dieser Münder, ein tiefes, klickendes Grollen, das sich anhörte wie das Scharren von Klauen auf Stein und das Knacken von trockenem Holz gleichzeitig. Ich wollte schreien, doch meine Kehle war wie zugeschnürt.
»Ben, beweg dich!« rief Mark.
Der Truck brach durch eine Lichtung und das Scheinwerferlicht erfasste mich. Die Beifahrertür schlug auf. Ich sprang auf, rannte. Die Kreatur bewegte sich jetzt auch, schnell, aber nicht rennend. Sie wusste, dass sie Zeit hatte. Ich erreichte den Truck, warf mich auf den Sitz. Mark trat das Gaspedal durch. Die Reifen gruben sich in den Waldboden und der Wagen schoss nach vorn. Ich sah aus dem Rückfenster. Das Ding hatte nicht weiter verfolgt. Es stand dort, wo ich eben noch gekauert hatte, bewegungslos, aber mit allen 6 Beinen perfekt in Stellung. Die 3 Mäuler schlossen sich langsam, synchron, und der Kopf drehte sich, nicht dem Fahrzeug nach, sondern in eine Richtung, die ich nicht verstehen konnte, als hätte es bemerkt, dass seine Beute entwichen war, aber dass es nicht nötig war, sie sofort zu holen. »Was zur Hölle war das?« brachte ich schließlich hervor, die Hände noch immer verkrampft um meine Taschenlampe. Das war ein Sammler, sagte Mark leise. Sie schicken die, wenn du markiert bist. Alles andere vorher, die Frau, der Schuh, die Routenänderung, das war nur die Vorbereitung. Sie haben dich geprüft. Jetzt wollten sie dich holen. Ich konnte kaum fassen, was ich gehört hatte. Also, war das alles ein Plan? Ein Test, bestätigte Mark. Sie spielen mit uns, mit jedem neuen Ranger. Sie wollen wissen, wie weit du gehst, wie viel du ignorierst, wie viel du preisgibst. Und wenn du genug Fehler machst, schicken sie ihn. Ich sah aus dem Fenster. Der Wald wurde wieder lichter, vertrauter. Als würde der Albtraum sich zurückziehen, weil er nicht erfolgreich war. Aber ich wusste es besser. Ich war gejagt worden und nur knapp entkommen. Nicht aus eigener Kraft, sondern weil Mark rechtzeitig erschienen war. Aber wie lange würde dieser Vorsprung halten und was kam als nächstes? Denn ich wusste, das Ding, das mich holen sollte, es hatte mich gesehen und es würde mich nicht vergessen. Der Truck rollte zurück auf den Schotterplatz vor der Ranger-Station, begleitet vom gleichmäßigen Ticken des abkühlenden Motors. Ich saß angespannt im Beifahrersitz, die Taschenlampe noch immer fest in der Hand, obwohl sie längst ausgeschaltet war. Draußen war alles ruhig, doch die Ruhe fühlte sich nicht wie Frieden an. Sie war das Vakuum nach einer Jagd. Und ich war mir nicht sicher, ob sie wirklich vorbei war. Mark stieg als erster aus, umrundete die Front des Wagens und sah sich sorgfältig um. Ich folgte ihm zögernd. Mein Blick wanderte sofort zur Treppe der Station. Die beiden Schuhe standen noch immer dort. Genauso angeordnet wie zuvor. Perfekt. Unberührt. Bereit, jemand anderen in ihr Spiel zu locken. »Fass sie nicht an«, sagte Mark, als hätte ich es in Erwägung gezogen. »Nicht mal mit Handschuhen. Ich hole die Spezialbehälter.« Er verschwand kurz in der Station und kehrte mit einem paar dicker Gummihandschuhe und zwei metallenen Transportboxen zurück, die aussahen, als stammten sie aus einem Labor für gefährliche Stoffe. Mit äußerster Vorsicht hob er die Schuhe einzeln mit langen Zangen auf, drehte sie langsam im Licht, ohne sie direkt zu berühren. Kein Staub fiel ab. Kein Geräusch. Sie waren so still wie der Wald hinter uns. Doch auch sie hatten gesehen, was geschehen war. »Die Dinger tragen etwas in sich, das wir nicht ganz verstehen«, erklärte Mark, während er sie in die Boxen legte. »Kein Gift, kein Virus, eher einen Abdruck, eine Art psychischen Code. Wenn du ihn berührst, beginnst du Wege zu sehen, die nicht da sind. Du wirst sichtbar.« Ich wollte etwas sagen, doch ich brachte keinen Ton heraus. Erst als die Boxen versiegelt waren, gelang es mir, die Stimme zu finden. »Wie oft ist das schon passiert?« Mark blickte mich mit einem Ausdruck an, der mehr Müdigkeit enthielt, als jeder Dienstplan es rechtfertigen konnte. »Zu oft. 3 Ranger in den letzten 5 Jahren. Erfahrene Leute, diszipliniert. Aber sie haben sich getäuscht. Dachten, sie könnten das System durchschauen, dachten, es sei nur ein Spiel. »Und was ist mit dir?«, fragte ich. »Warum bist du noch hier? Warum bist du nicht einfach gegangen?« Er schwieg kurz. Dann sagte er, »weil ich zu viel weiß. Und weil ich zu oft dabei war, wenn es schief ging. Ich kann es nicht mehr mit ansehen. Wenn ich gehe, kommt jemand Neues, und der hat niemanden, der ihn warnt.« Wir gingen zurück in die Station. Drinnen roch es nach Metall und alter Luft. Mark stellte die versiegelten Boxen in einen abgeschlossenen Schrank und zog 2 Logbücher aus der untersten Schublade seines Schreibtisches. Das erste war sauber, mit Einträgen im offiziellen Stil. Uhrzeit, Wetter, Sichtungen. Das andere war älter, dicker. Zerlesene Seiten, beschrieben mit Handschrift, die sich über die Jahrzehnte verändert hatte. »Jede Begegnung wird festgehalten«, war, sagte er und öffnete es. »Nicht offiziell, aber für die, die überleben.« Er notierte meine Sichtung, das Verhalten des Wesens, die Begegnungen mit der Frau, mit Emily und das, was fast passiert wäre. Ich setzte mich langsam auf den Stuhl ihm gegenüber, noch immer schwitzend, obwohl ich fror. Meine Uniform klebte am Rücken. Ich spürte das Gewicht der Waffe an der Hüfte und wusste jetzt, wie nutzlos sie gegen das war, was hier draußen lebte. »Was passiert jetzt mit mir?«, fragte ich. Mark sah mich lange an. Dann schloss er das Logbuch und legte den Stift beiseite. »Jetzt lernst du, wenn du bleiben willst.« Ich nickte. »Aber nur unter meiner Aufsicht. 6 Monate. Keine Solopatrouillen. Keine eigenen Entscheidungen. Du folgst den Regeln. Wort für Wort.« Ich nickte erneut. »Und wenn ich merke, dass du nicht klarkommst, wenn du dich weigerst zu verstehen, was das hier wirklich ist, dann schicke ich dich weg, ohne Diskussion.« »Ich verstehe«, sagte ich. Mark stand auf, ging zum Fenster, sah hinaus in die Dunkelheit. Der Wald war schwarz wie Tinte. Und doch war er da, lebendig, lauschend. »Sie werden es noch einmal versuchen«, sagte er. »Vielleicht heute Nacht, vielleicht in einem Monat. Aber sie vergessen dich nicht. Du bist jetzt markiert. Und das bedeutet, du bist ein Teil ihres Spiels geworden und du hast überlebt.« Ich trat ebenfalls ans Fenster. Und zum ersten Mal sah ich den Wald nicht mehr als einen Ort voller Bäume und Wege. Ich sah ihn als das, was er wirklich war. Ein lebendiges, denkendes Wesen. Ein Labyrinth aus Raum und Bewusstsein. Ein Jäger. Und wir waren nur 2 Männer mit Taschenlampen, Karten und alten Regeln, die versuchten, nicht gefressen zu werden. Die Nacht war noch nicht vorbei. Doch nun war ich nicht mehr ahnungslos. Ich war nicht mehr allein. Ich war ein Spieler, wider Willen. Aber ein Spieler.